Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einem, ja, er sagt, gläubiger Mensch. Und dieses Gespräch ist mir lange nachgegangen. Wir hatten uns über die Bibel unterhalten. Wir hatten uns über Gott unterhalten. Ja, wir hatten uns über den Glauben unterhalten. Dieses Gespräch war nachhaltig. Ich sag mal, so voll Zündstoff, dass ich mir näher Gedanken dazu gemacht habe und die möchte ich einfach mal ein kleines bisschen beleuchten. Mit der Frage, welcher Glaube ist der richtige? Welcher Glaube trägt durch die Zeit zum Ziel? Und wie gelingt, wenn ich diesen richtigen Glauben nicht habe, ein Neuanfang? Ich habe mich schwer getan damit, aber es ist vielleicht notwendig, mal drüber nachzudenken, was heißt Glaube? Ich habe im Internet nachgeschaut, da kann man eine ganze Predigt draus machen, nur über das Wort Glaube. Es gibt so viele Facetten. Und ich habe aber die einzig richtige gefunden, die steht in Hebräer 11, Vers 1, 2 und 3. Ich möchte das mal vorlesen, damit das Original ist. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführen von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. So, dass das Sichtbare nicht aus Erscheinenden geworden ist. Das aber nur voran. Ich möchte zu diesem Neuanfang und zu diesem Glaube überhaupt, zu diesem komplexen Thema, den möchte ich in zwei Teile einteilen. Den ersten Teil, welcher Glaube trägt durch die Zeit? Ich möchte dazu lesen, Jesaja 55, 6 bis 12. Jesaja 55, 6 bis 12. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott. Denn er ist reich an Vergebung. Durch meine Gedanken, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie den Sämann Samen gibt und Brot zum Essenden. Dem Essen. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und es ausführen, wozu ich es gesandt habe. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen. Und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Neuanfang. Paulus und Petrus hat dieses Wort in die Nationen, also in die nichtjüdischen Völker getragen. Diese Mission der beiden war allerdings verbunden mit der Unterweisung, welcher Glaube zu welchem Gott gehört. Ich möchte noch mal vorweg an ein Zitat im Internet erinnern. Dort heißt, Glauben ist immer verbunden mit einer Beziehungsperson. Entweder ein Gott oder ein hochstehender Mensch oder ein Vorbild und so weiter. Deshalb die Frage, was ist denn der richtige Glaube? Um den Glauben an den, der Himmel und Erde gemacht hat, also den alleinigen Gott und den bei Umkehr erforderlichen Neuanfang, soll heute das Thema sein. Der Glaube zu diesem Gott soll uns anreizen und stärken im Dienst für unsere Nächsten. Er soll Früchte für den Herrn hervorbringen. Haben wir den richtigen Glauben, um diesen Lebensauftrag zu erkennen? Christen in aller Welt haben denselben Gott, denselben Glauben und denselben Auftrag. Menschen, die zu Nachfolgern unseres Herrn Jesus geworden sind, leben mit einer Bestimmung. Und seit Paulus seine Missionsreisen durchgeführt hat, können sich alle Menschen Hoffnung auf Rettung von Sündengefangenschaft machen. Bisher, also im Alten Testament, war dies nur gedacht für sein auserwähltes Volk. Ausschließlich. Die Ironie des Schicksals, dass dieses sein Volk verblendet ist diesbezüglich, bringt bis zur Stunde noch Menschen aus den Nationen die Rettungsmöglichkeit im einzig lebensverheißenden Glauben, ihre Lebenslaufbahn mit Freude zu beenden. Die Menschen vor Zeiten und die Menschen bis heute glauben an alles Mögliche. Was unterscheidet nun den irdischen Glauben von dem einzig göttlichen Glauben? Der irdische Glaube bedeutet Unsicherheit und Angst. Er baut Luftschlösser und pure Realität. Er nährt sich nur von Sichtbaren und von Materiellen. Irdischer Glaube ist kraftlos und unwirklich. Und doch fallen so viele Menschen darauf herein. Ich möchte das mit einigen Beispielen des täglichen Lebens verdeutlichen. Zum Beispiel auf dem Gebiet im Sport. Der Sportler glaubt an seine Trainingsmethoden. Er glaubt an seine Kraft. Er glaubt an den Sieg. Aber ist er ihm sicher? Auf dem Gebiet der Politik. Das Kabinett glaubt an Fortschritt und an die Aussage der Wirtschaftsweisen. Wie sicher ist das? Wie oft wurde das schon korrigiert? Und im täglichen Leben, wie sieht's da aus? Der Einbrecher oder der Dieb, was heute so stark gefürchtet ist, der glaubt, dass er seine Verfolger abgeschüttelt hat und entkommen kann. Der Betriebs- und Geschäftsführer, er glaubt, den Betrieb im Griff zu haben und so weiter. Ein paar Jahre später gibt's den Betrieb nicht mehr. All diese Arten von menschlichen Glauben haben keine Garantie, auf festen, unverrückbaren Fundament zu stehen. Bei Nichterfüllung gibt es immer Schuldbegründungen und Schuldzuweisungen. Wenn aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, verspricht, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. So ist dieser Glaube Sicherheit, Realität und festes Fundament. In Jesus wurde Gott sichtbar. Nur die Menschen haben das nicht erkannt, als er auf dieser Erde war. Weil Christus selbst die Kraft, die Autorität von Gott, dem Schöpfer aller Dinge, selbst bekommen hat, deshalb glauben wir seinen Wort und an ihn. In Johannes sagt Jesus einmal, wer mich sieht, sieht den Vater im Himmel. Wer diese Einheit begriffen hat, der hat keinen Zweifel mehr an seinem Wort und glaubt an ihn. Das größte Wunder, was Gott vollbrachte, ist, dass er Jesus auf die Erde den Menschen gleichgemacht hatte. Dazu benutzte er eine reine, treue und freiwillige junge Frau, um durch sie dieses göttliche Leben auf die Erde zu bringen. Alle kennen die Weihnachtsgeschichte. Ich muss das jetzt hier nicht ausführen. Für viele ist das vielleicht ein Weihnachtsmärchen oder ein Theaterstück, aber es ist Gottes Handeln. Seit Jesu Geburt wurde Christus immer wieder nach dem Leben getrachtet. Da trat er noch gar nicht auf. Da hat er noch nie was verändert. Nur seine einzige Erscheinung war der Grund, ihn umzubringen, ihn wegzubringen von dieser Welt. Allerdings, Gott hat ihm immer göttlichen Schutz gewährt. Auch später, als Jesus selbst im Auftrag Gottes handelte, wurde nie bekannt, dass er aggressiv oder menschenverachtend gehandelt hätte. Besonders allerdings ist sein Kontakt und sein Gebetsverhalten zu seinem Vater im Himmel. Der Name Jesu ist in dieser Welt der Finsternis gefürchtet, weil wo Jesus auftrifft, Finsternis vertrieben und Licht im Leben der Menschen aufleuchtet. Der Feind hat keine Gewinnchancen. Warum sind also dann seine Nachfolger so ängstlich und verhalten? Wir alle sind Nachkommen der zwei Personen, die im Paradies versagt haben und deshalb unter den Folgen der Vertreibung aus dem Paradies zu leiden haben. Die personelle, sichtbare Nähe Gottes ist uns verwehrt, bis Jesus am Thron Gottes für uns eintritt. Im Petrusbrief werden alle Gottgläubigen mit Sicherheit auf Rettung mit dem heiligen Wandel als Folgeerscheinung der Nachfolge Jesu unterwiesen. Petrus widmet sich nach der Gefangennahme Paulus insbesondere der Heidenmission beziehungsweise der Lehrtätigkeit für die neu gegründeten Gemeinden. So schrieb Petrus den Brief an die Gemeinden, weil sich die Gelegenheit der Überbringung durch Silas ergab. Die Hoffnung auf lebendigen Glauben war und ist nun aller Welt zugänglich. Gott hat sein Gnadenwerk auf alle Welt erweitert. Um die Aufmerksamkeit ein bisschen zu forcieren, bitte ich darum, das Lied 356, die Verse 1 und 2 zu singen. Ehe wir zu dem Teil 2 kommen, gelebter Glaube, möchte ich noch mal kurz erwähnen, vielleicht sollte sich jeder, der bei der Bibelausstellung dabei ist, mit dieser Frage des Glaubens, was ist Glaube, was ist göttlicher Glaube, befassen. Vielleicht sollte sich jeder noch mal Hebräer 11, Vers 1 ansehen. In dieser Zeit, in der viele Flüchtlinge hier sind, in der viele Leute da sind, die anders glauben, die ihre Götter mitgebracht haben, ist es vielleicht notwendig, oder vielleicht könnte einer mal die Frage stellen, und es wäre schlimm, wenn wir dort stehen und das nicht definieren könnten. Bloß so nebenbei. Gelebter Glaube. Dazu lese ich, oder lesen wir, 1. Petrus 1, die Verse 12 bis 25. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinschauen begehren. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werke richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend, aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Gelebter Glaube. Es steht außer Frage, dass die neubekehrten Christen zukunftsorientiert leben sollen. Ja, sie sind zum vorbildhaften Leben von Gott berufen und aufgefordert. Aber wie sieht das aus in der Praxis und noch dazu heute? Die Christen, die den Herrn ehren, wurden nicht mit Geld, mit Gold und anderen materiellen Dingen erkauft, ja vielleicht noch bestochen. Nein, das sind Methoden und Gangarten des Teufels. Aber wer ist nicht anfällig für einmalige Vergünstigungen und oder Karriereverbesserungen? Sind da vielleicht bis heute auch Brüder und Schwestern angefochten? Allerdings um den großen Preis, dass erheblich bis gar keine Möglichkeiten mehr für den Dienst frei sind in ihrer Zeit. Der Teufel hat sich längst abgewöhnt, offen die Menschen vom Glauben und deren resultierender Dienstbereitschaft abzuziehen. Er geht ganz verführerisch und behutsam vor. Nur die Folgen sind später erschreckend. Die kleinen Tricks des Teufels durchschauen wir oft nicht. Oder wir denken, ich bin doch entschieden. Ich bin getauft. Ich bin gerettet. Für immer und ewig. Ich meine falsch gedacht, mein Freund. Der Herr hat die Durchsicht und er hat ein scharfes Wort geprägt. Es werden einige sein, die Herr, Herr sagen, und ich sage euch, ich kenne sie nicht. Gott lässt keine leichtfertigen Gedanken über sein Wort zu. Beim Herrn gelten nur klare Linien, keine faulen Kompromisse. Übrigens, Judas ist das erste Beispiel dafür. Brüder und Schwestern, lasst euch nicht verführen wegen des schnöden Mammons. Das Leben wird immer noch nach den Maßstäben der Bibel abgerechnet. Dahinter steht Jesus teures, vergossenes Blut. Manchmal erweist sich ein günstiges Angebot als gemeine Falle. Neulich hörte ich von einer jungen Familie, die unbedingt ein Haus mit Grundstück erwerben wollten, aber die erforderlichen Mittel nicht dazu hatten. Ich erfuhr von ihnen, dass Gott sie führen und segnen würde. Sie haben 4 Kinder und in ihrem familiären Umfeld haben alle Leute, Verwandten, ein Haus mit Grundstück. Das wollen wir auch. Der Herr wird es uns schon schenken. Trotz vielseitigen Abratens haben sie sich nun diesen ihren Wunsch erfüllt. Jetzt hat der junge Bruder und Vater von 4 Kindern neben seiner überwundenen Krebskrankheit auch noch Burnout bekommen. Welch eine Falle. Lieber Bruder, liebe Schwester, erzwinge nichts im Namen Jesu. Wenn der Wille des Herrn deutlich wird, gibt es geebnete Möglichkeiten und keinen Handlungszwang. Glaubt ihr, dass die Familie glücklich lebt? Dass sie mit fröhlichen Herzen dem Herrn dienen kann? Was haben wir jetzt gelesen? Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Vers 14. Wie viele Fallen des Teufels gibt es auf dem Gebiet der Gefühle, der Ehe, der Freunde Rocco hat es in seiner Predigt am 24.07. so treffend erwähnt. Ihr seid berufen, heilig zu leben. Bedeutet das, bedenkt das, dann sei auch euer Wandel heilig. Es ist ja interessant, das sind alles Dinge, die Petrus geschrieben hat, aber heute noch brandaktuell sind. Hat der Teufel nichts Neues erfunden oder reicht ihm schon diese reife Ernte? Lasst uns aufgefordert sein, jeden Tag geistliche Inventur zu machen. Die Zeit seines Kommens könnte uns überraschen. Die junge Familie, die ich erwähnte, waren glückliche und dienstbereite Nachfolger Christi in Gemeinde, Beruf und Umfeld. Heute kämpfen sie ums Überleben mit den Umständen der finanziellen Hürde. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für den Herrn. Ich möchte sie nicht verurteilen, sondern mehr für sie im Gebet einstehen. Trotz Warnung haben sie sich in diese schwierige Lage gebracht. Schauen wir uns doch einmal um. Müssen wir nicht erschrecken, was wir alles so unter uns Christen so sehen? Von den Nichtchristen ganz zu schweigen. Selbstbestimmung ist auch bei uns angekommen. Lasst uns persönlich vor den Herrn prüfen, wie weit der Teufel schon den Fuß in die Tür gedrückt hat. Was stand geschrieben? Nicht mit Gold und Silber oder Reichtum und Macht ist unser Leben erkauft worden. Nein, der Herr selbst hat uns von der breiter werdenden Straße heruntergezogen und bisher jeden, der selbst wollte, zurückgebracht zu der engen Pforte. Er hat als Ablösesumme mit seinem Blut bezahlt. Ist uns das auch noch seit Jahren unseres Christenlebens immer noch mit starkem Eindruck so bewusst? Oder gehört die wöchentliche Mahlfeier, wo Jesus sein Leiden letztmalig vorgestellt hat, zu sonntäglichen Alltag? Geschwister, bedenkt, wir sind noch nicht am Ziel unseres Lebens. Wir haben den kostbarsten Auftrag, unsere Kinder und Enkel, vielleicht auch Urenkel, die Glaubensschritte zu lehren und mitzuhelfen, geistliches Wachstum zu fördern. Wer von uns führt denn die bewussten Gespräche, die bei den Kindern den entscheidenden Impuls auslöst, sich sein Leben an den Herrn zu übergeben? Ob dann wohl unter seiner Lenkung und Leitung wohl viele Fehltritte zu erwarten wären? Geschwister, sagt nicht, das geht uns nichts an. Jesus hat gerade dort den Finger darauf gelegt und so gelebt. Unser Dienst ist gefragt beim Herrn. Er hat die Randgruppen der Gesellschaft angenommen. Sollten wir nicht auch das von ihm lernen? Als Freikirchler haben wir die Erkenntnis, dass die Kinder der christlichen Familien gesegnet und gerettet sind. Das stimmt ja auch. Wir selbst haben einen Enkel nach 6 Tagen Lebenszeit verloren. Wir sagen nicht, es geht verloren. Nein. Aber wann sind Kinder keine Kinder mehr und können selbst entscheiden? Allgemein herrscht die Meinung, die Kinder heute sind ganz anders wie bei uns früher. Stimmt. Früher bedienten sich Kinder nicht so mit elektronischer Technik, die oft nicht mal die Eltern beherrschen. Früher traten dir die Kinder auch nicht so gewalttätig entgegen, wie man das erleben kann. Ich selbst hab's erlebt. Greif mich nicht an, ich zeig dich an. Sie entscheiden sich viel zu schnell für irdische, weltliche Dinge gegen den Rat der Eltern. Ob wir da nicht zeitig genug zur geistlichen Entscheidung die Kinder beraten sollten? Die andere Seite ist, Eltern, lasst eure Kinder los. Sie sind sowieso nur eine Leihgabe von Gott zum verantwortlichen Formen und dienstbar machen für Gott. Aber beten ist die vordringlichste Aufgabe für Eltern und der Gemeinde. Deshalb liegt mir sehr daran, auf die wöchentliche gemeindliche Gebetsstunde hinzuweisen. Das ist ein wichtiger Kampfplatz gegen den Teufel. Ich frage mich immer wieder, warum schweigen so viele Brüder, die zwar da sind, aber nicht in der Familie Gottes, der Gemeinde beten wollen? Zumal das Frauengebet nicht wirklich von uns gewollt ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Männer, lasst euch auch in dieser Frage in die Verantwortung vor Gott nehmen und gebt damit Gott die Ehre. Ich will euch ermuntern, mit neuem Elan die Gebetsveranstaltung der Gemeinde zu besuchen, denn dort ist der Segen verheißen. Für die wichtigen Veränderungen in den Familien und der Gemeinde. In diesem Sinne wollen wir den Herrn Raum geben zum Dienst und für die Gestaltung unserer Zukunft. Gebet ist die einzige Waffe, gegen die der Teufel nicht ankommen kann. Mit Lukas 6, Vers 27 bis 35 möchte ich uns abschließend nochmals die Worte und Gesinnung Jesu in Erinnerung rufen. Lukas 6, 27 bis 35. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie wollt ihr, wenn euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Amen.